Ja, jetzt kommt also das Predigtgespräch. Eine klitzekleine Vorbemerkung. Eigentlich war geplant, dass unser Pastor Christoph Otterbach das Predigtgespräch macht, aber ihr wisst ja, wir haben im Moment so viele Todesfälle und damit verbunden so viele Beerdigungen. Unsere Pastorin Isa Heinzel hat wohlverdienten Urlaub und wir haben uns in der Gemeindeleitung gefragt, wo können wir den Christoph ganz konkret entlasten? Und dann haben wir überlegt, dass wir ihm dieses Predigtgespräch abnehmen. Wir haben da ein bisschen an der Besetzung geändert. Und so ist es so, dass jetzt ich gemeinsam mit Esther und Elisabeth dieses Predigtgespräch mit euch führe und für euch führe. Und ja, ich wünsche uns, dass wir ja etwas mitnehmen können für unseren Alltag und für unseren Glauben. Glaube zu Hause oder geistliches Leben zu Hause, das ist das Thema und ja ein Merkmal unseres Glaubens, gerade auch in einer freikirchlichen Tradition, ist ja, dass wir sagen, Christsein bedeutet nicht nur, dass wir sonntags einen Gottesdienst besuchen, sondern es bedeutet auch, dass wir versuchen, im Alltag eine lebendige Beziehung zu Gott zu leben und diese auch zu gestalten. Und darum die Frage, Esther, wie lebst du deinen Glauben für dich persönlich zu Hause? Hast du da Rituale? Gibt es da Dinge, die du regelmäßig tust? Gibt es da Dinge, wo du gemerkt hast, das hilft mir einfach für meinen Alltag?
Ja, zur Zeit. Ist das an? Okay, alles klar. Also ich bin, war ich noch nie jemand, der morgens gut in die Gänge kommt. Daher war so morgens stille Zeit für mich schon immer ja, nicht so einfach. Jetzt habe ich ja, das Glück, dass ich nicht so früh anfangen muss zu arbeiten und tatsächlich gelingt es mir in der Regel, wenn die Kinder dann versorgt sind und aus dem Haus sind, dann einfach mich nochmal hinzusetzen und eine Andacht zu lesen, zu beten. Wenn ich doch mal früher weg muss und so, dann verlagere ich es tatsächlich in die Autofahrt. Also ich bin viel im Auto unterwegs und mache dann einfach dann das Radio aus und bete. Genau, das sind so Rituale, die ich versuche zu etablieren. Und ja, Musik spielt natürlich auch immer eine Rolle. So Lobpreislieder höre ich auch schon mal dann auch unterwegs oder zu Hause.
Hast du da ein bestimmtes Buch oder ein bestimmtes Format, was dir morgens hilft, irgendwie deine Andacht zu machen? Hast du da für dich ein gutes Werk gefunden? Oder?
Ich habe ganz viel schon ausprobiert. Also wir hatten schon Andachtsbücher zu Hause, unterschiedliche, genau. Im Moment lese ich tatsächlich die Andachten von Joyce Meyer, genau, und finde die im Moment gerade auch ganz gut. Im Moment
in meiner Ja, Situation. Schön. Ich gebe die Frage auch mal an dich weiter, Elisabeth. Wie ist es bei dir? Wie lebst du deinen Glauben für dich zu Hause? Hast du auch irgendwelche Rituale? Hast du Regelmäßigkeiten, die dir gut tun und die dir wichtig sind?
Also gleich vorweg, es gibt auch Morgende, wo ich keine stille Zeit mache. Ich will mich hier jetzt gar nicht irgendwie brüsten, dass ich das so könnte oder würde. Die Losungen sind sehr kurz und knapp, die habe ich auch im Handy, kann ich auch in der Schwebebahn lesen. Man muss dann nicht gleich auf die Knie gehen, wenn man stille Zeit macht. Aber ich habe auch Andachtsbücher und verschiedene. Oswald Chambers, Mein Äußerstes für sein Höchstes, das kann man nicht so mal eben überfliegen. Reinhold Rute kann man schneller lesen, geht gut rein. kann man auch im Alltag umsetzen und weitergeben. Ich merke, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so viel lese, sondern mehr höre oder mehr schaue. Und da kommt mir natürlich Handy sehr gut zugute. Ich profitiere sehr von Biografien. Ich verfolge manche Interviews, zum Beispiel mit den israelischen Gefangenen in Gaza. Das hat mich schwer beeindruckt. Und so Zeugnisse von anderen Menschen beeindrucken mich sehr, verfolgen mich und ja, beschäftigen mich sehr. Und ja, von früh auf hat mich Musik immer sehr geprägt. Mein Bruder und ich, mein Bruder hat über Arno und Andreas damals die ersten Rockschallplatten aus Amerika hierher bestellt. Und der Vater der christlichen Rockmusik Larry Norman hat das Lied geschrieben, warum sollte der Teufel all die gute Musik haben? Why should the devil have all the good music? Und mein Bruder und ich haben diese CDs, diese Schallplatten rauf und runter gehört und ich habe später begriffen, dass ich durch viele Lieder geistliche Wahrheiten begriffen habe für mich. Und da war ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie uns das nicht verboten haben. Es gab andere Mitarbeiter meines Vaters, die das gar nicht gern gesehen haben und sehr kritisch sahen. Aber bei allen Regeln, die wir zu Hause hatten, war ich sehr dankbar, dass meine Eltern da nicht gesetzlich waren und uns zugetraut haben, das zu unterscheiden. Und das hat uns sehr nachhaltig geprägt. Darum bin ich auch sehr dankbar für viele Worship-Lieder, die wir singen, die aus der Zeit entstanden sind. Wobei die alten Lieder, möchte ich an dieser Stelle betonen, weiß ich sehr zu schätzen mit ihrem gehaltvollen Text. Und die dürfen hier nicht untergehen. Bei aller Liebe zur Jugend.
Ja, danke. Ja, ich kann für mich sagen, als Christoph mich gefragt hat, ob ich zu diesem Thema auch was sagen könnte, habe ich gedacht, ich bin maximal ein mittelmäßiges Vorbild, glaube ich, was so geistliches Leben zu Hause angeht. Also ich versuche das schon regelmäßig. Ich habe für mich seit vielen Jahren dieses Buch Mit der Bibel durch das Jahr. Das sind ökumenische Bibelauslegungen, weil ich einfach den Blick über den Tellerrand auch sehr schätze. Und manchmal sind da auch Sachen bei, da kann ich halt nichts mit anfangen, aber oft finde ich das sehr inspirierend. Und ja, das so morgens unterzubringen, das gelingt mir auch mal mehr und mal weniger. Der große Schweizer Theologe Karl Barth hat ja mal so sehr verknappend gesagt, für ihn gehören auf den Frühstückstisch die Bibel und die Zeitung. Und er hat gesagt, in der Bibel lese ich, wie wir beten können, und in der Zeitung lese ich, wofür wir beten können. Und ich habe so das Gefühl, in der heutigen Zeit gehört das Smartphone dann auch noch mit dazu, und dann wird's echt kompliziert, wenn man da so mehrgleisig fahren muss. Und von daher, wie gesagt, mal gelingt mir das besser und mal gelingt mir das einfach auch schlechter. Elisabeth, du hattest gefragt, ob du ein paar Fotos zeigen kannst. Vielleicht magst du da mal zu ein paar Fotos was zeigen, weil du hast gesagt, du hast für dich zu Hause irgendwie auch so ein paar Ankerpunkte in deiner Wohnung, die für dich auch ganz wichtige geistliche Symbole sind. Christian, zeigt uns mal was, und du kannst gerne mal dazu ein bisschen erzählen.
Also ich habe zum Beispiel auch ein kleines Andachtsbuch, was ich sehr mag, auf Niederländisch. Und dann muss ich die Andacht dreimal lesen, einmal für die Aussprache, einmal fürs Verstehen und dann nochmal, um das Ganze zu begreifen. Und das ist eine kleine Kachel, auf Niederländisch steht drauf, bitt sonder ophouden, also betet ohne Unterlass. Das steht zwischen meinen Parfümflakons. Ich glaube, dass ich, weil ich zu Hause keinen Gesprächspartner habe, sehr viel mit Gott rede und sehr vieles mit ihm abmache und mir von ihm erbitte. Und das ist einfach, das fiel mir die Tage auf. Ich denke, ja, das ist auch ein Teil. Du kannst ruhig das nächste Bild zeigen. Das steht bei mir im Badezimmer. Gott trägt dein Bild in seiner Brieftasche. Die Idee finde ich gut. Ich meine, ob er eine hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Bild gefällt mir, dass er mich immer in seiner Brieftasche hätte. Kein anderer Mann, nur er. Das ist ein Regal in der Küche. Da stehen Karten von Geburtstagen, von Geburten, von Hochzeiten, von Beerdigungen. Da seid ihr zu sehen. Manchmal steht ihr am Anfang erst bei mir auf dem Küchentisch und dann da. Das ist ein Teil meines Gemeindelebens, was mit mir privat weitergeht in der Woche. Ja. Das ist eine Dose mit Sprüchen von berühmten Leuten, wie Martin Luther oder wie sie alle heißen. Und meine Gäste können sich da eine Karte rausnehmen oder auch mehrere zum Verschenken. Und manchmal ist das ein guter Anlass für ein Gespräch. So aufgedrängte geistliche Gespräche, das liegt mir nicht. Aber wenn sich das so ergibt, finde ich das ganz nett. Weiter. Ja, da steht ein Hochzeitsbild meiner Eltern auf dem Küchentisch, neuerdings. Das großelterliche Haus musste aufgelöst werden. Und das kam dabei zum Vorschein. Und ich finde es gut, mich zu erinnern, woher ich komme, meine Wurzeln, mir nochmal zu vergegenwärtigen. Da ist eine alte Taschenuhr zu sehen. Die steht bei mir auf der Anrichte in der Küche, wo ich arbeite. Und die erinnert mich daran, dass das Leben nicht unendlich ist, sondern zeitlich begrenzt, auch meins, finde ich manchmal ganz gut, mir vorzustellen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ihr dürft dann alle in Bund kommen, ja? Meine Schals können auf dem Tisch liegen, ihr könnt euch einen mitnehmen, feiert schön. Das Leben geht weiter. Und dann ist da, Moment, nochmal zurück, da ist eine kleine Scherbe vom Zwiebelmustergeschirr. Meine Mutter hatte viel Zwiebelmuster. Das habe ich lange Jahre in Ehren getragen. Jetzt ist das Geschirr weggestellt, woanders hingegeben. Muss ich nicht mehr. Aber die Scherbe ist mir wichtig, denn manches im Leben geht zu Bruch. Damit müssen wir auch umgehen können. Damit müssen wir auch leben können, dass vielleicht nicht mehr alle Menschen bei uns sind, an unserer Seite. Das sind Scherben in unserem Leben, die gehören dazu. Und dann ist da ganz rechts eine kleine Vogeltränke. Hat jemand eine Vorstellung, an welchen Bibelvers mich das erinnert? Seht die Vögel im Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott versorgt sie dennoch. Und da will ich mich dran erinnern, dass Gott mich versorgt, dass er mich versorgen wird. In Zeiten, wo bei mir die Not vielleicht so hoch kommt, irgendwelche Not, irgendwelche Sorgen. Und dann will ich mich daran erinnern.
Danke für diese Beispiele, Elisabeth. Als du gesagt hast, ich würde gerne ein paar Fotos zeigen aus meiner Wohnung. Da fand ich diese Idee total schön und die würde ich total unterstützen, dass geistliches Leben nicht so was Aufgesetztes ist, sondern dass das einfach so mit dazugehört und dass es auch ja Dinge, Gegenstände, Rituale oder so sein können, die uns einfach daran erinnern und dass wir zu Hause oder auf der Arbeit oder wo auch immer kein anderer Mensch sind als in der Gemeinde und dass das so eine organische Einheit bilden muss. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. An dich vielleicht, Esther, mal noch jetzt im ersten Teil unseres Gespräches die Frage, hast du auch das Gefühl, dass Glauben zu Hause gestalten, geistliches Leben zu Hause gestalten, manchmal auch eine ganz schöne Herausforderung sein kann? Ist es bei dir auch so und hast du eine Idee, woran das liegt?
Auf jeden Fall. Also ist das eine Herausforderung. Ja, ganz einfach, weil sich die Lebensumstände ja auch ändern. So, also früher zu Hause, also bei uns zu Hause wurde geistliches Leben nicht so groß gelebt tatsächlich. Ich habe das mehr außerhalb gelebt, in Freizeiten oder Jugendkreis, Teenkreis. Da war mein geistliches Zuhause. Und ja, im Studium war es dann, ja, war ich dann noch ein bisschen freier, genau, und konnte dann auch zu Hause dann ja für mich was Eigenes etablieren, sozusagen. Aber ich denke, dass ja, auch wenn dann die Lebensumstände sich ändern, dann kommen Kinder und dann muss man sich immer wieder neu sortieren, auch im geistlichen Leben. Und dann kommen die Scherben, wie du gesagt hast, die kommen auch dann. Und dann hat man das Gefühl, ja, der Boden wird einem weggerissen, so. Und dann muss man sich wieder neu sortieren und da immer wieder dran festzuhalten, dass Gott immer da, also immer der Gleiche bleibt, immer treu bleibt, immer derselbe ist, das ist gar nicht so einfach. Also so, weil man sich selbst ja immer wieder auch verändert, die Umstände sich ändern. Das finde ich eine sehr große Herausforderung.
Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir das sagen, ne? Dass das geistliche Leben auch echt Herausforderung sein kann und dass es, ja, dass man da irgendwie immer dranbleiben muss, dass man auf jeden Fall die Erfahrung machen wird, da auch zu scheitern und dass man trotzdem immer wieder auch damit beschenkt wird, zu sehen, Gott ist an meiner Seite und er zeigt uns auch darin seine Liebe, dass wir ja zu Hause auch seine Nähe suchen. Wir kommen mal zu dem zweiten, etwas größeren Teil unseres Gesprächs. Und der Nico hat ja vorhin schon die Hauspostille von Martin Luther vorgestellt. Und da geht es ja um den Gedanken, dass man zu Hause auch in seinem Haus, wir würden heute sagen in der Familie, in der kleinsten sozialen Einheit, die wir so leben, unseren Glauben leben. Wir haben da viele biblische Zeugnisse für. Schon im Alten Testament sagt zum Beispiel Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn man beispielsweise in das Matthäusevangelium schaut, wo Jesus seine Jünger aussendet, da findet man so ein ganz klares Prinzip. Jesus schickt die Jünger zuerst in die Häuser und dann in die Dörfer und dann in die Städte. Also es ist diese Richtung von klein nach groß deutlich erkennbar. Und wir sind beauftragt, ja in unserem Haus, in unserer Familie, den Glauben zu leben und auch weiterzugeben. Und darum war es uns auch so wichtig, jemanden dabei zu haben bei dem Gespräch, der wirklich Familie lebt, aber wir haben auch gesagt, wir wollen auch jemanden dabei haben, Elisabeth, dich konnten wir gewinnen, du lebst als Single, du bist alleine und trotzdem ist die Frage, wie kann es bei dir gelingen, dass du deinen Glauben zwar nicht zu Hause unbedingt mit anderen lebst, aber wie kann das da in kleiner sozialer Einheit gelingen? Aber wir fangen mal mit dir an, Esther, wie lebt ihr euren Glauben als Familie?
Ja, das hat sich natürlich auch sehr verändert. Als die Kinder klein waren, war das einfacher, so Rituale zu etablieren, abends dann zusammen beten und Gutnachtlieder singen, christliche Lieder singen. Und also was bei uns auf jeden Fall dazugehört, ist das Tischgebet immer. Und und wir lesen die Losung gemeinsam. Meine Kinder sind natürlich jetzt im Teenageralter, die sind auch nicht mehr bei jedem Essen dabei, mittags ist sowieso keiner zu Hause. Am Wochenende sind die dann oft unterwegs. Aber wenn wir alle am Tisch sitzen, dann lesen wir auch schon gemeinsam die Andacht. Dann so. Und für mich ist es total wichtig, nicht nur in Beziehung zu leben mit den Kindern, also in Beziehung zu bleiben mit den Kindern, egal was ist, und damit auch so als Vorbild zu leben. Auch als geistliches Vorbild, in dem zu zeigen, dass Jesus einfach die Beziehung zu uns total wichtig ist. Also ich war auch noch nie jetzt ein Mensch, der, also wie du jetzt so großartige Evangelisation draußen oder so jemand, du musst das und das und Regeln und so. Elisabeth hat es mir erzählt, ihr habt viele Regeln gehabt, auch zu Hause, geistliche Regeln. Bei uns war das eher so moralische Regeln, was ich kenne. Und das habe ich auch, ja, natürlich hat man das auch irgendwo verinnerlicht. Aber nochmal jetzt, ich schweife schon wieder ab, zurück zu deiner Frage. Genau, wir lesen gemeinsam die Losung. Und ja,
wir haben gestern kurz das Gespräch mal vorbesprochen, beziehungsweise überlegt, ob wir Ideen zu den Fragen habt, die ich euch gestellt habe. Und Elisabeth, bei dir war es ja früher so, du kommst ja aus einer Missionarsfamilie und ihr hattet das ja früher schon, ich sag mal, ein bisschen so wie bei Luther. Da saß nicht nur die Familie zusammen, da waren oft auch Gäste, da war oft der Tisch voll und die Küche voll mit ganz anderen Leuten, die nicht unbedingt zu eurer Familie gehörte. Und du hast ein bisschen erzählt, wie es früher bei euch war. Magst du das an uns auch mal ein bisschen weitergeben?
Ja, als ich so über diesen Gottesdienst nachgedacht habe, ist mir vieles einfach nochmal bewusst geworden. Das war nicht normal. Der Brother Andrew, der Bibelschmuggler, war oft bei uns auf der Durchreise. Andere OM-Missionare, das geistliche Leben zog sich einfach so durch. Es kamen viele Leute, die bei uns unterkamen, die Drogenprobleme hatten oder Alkoholprobleme oder sonst was. Indische Missionare, die 3 Monate das Kinderzimmer blockiert haben und hier für Waisenhäuser Geld gesammelt haben und mein Vater mit Dr. Deichmann und anderen Geschäftsleuten durch die Gemeinden tingelten und Geld sammelten, bis die merkten, die hatten gar kein Kinderheim und dann ging das Ganze nochmal los. Also viele, viele Sachen. Ich habe für mein Leben genug Traktate verteilt, das brauche ich alles nicht mehr. Aber mein Vater hat unter der Schwebebahn gestanden und evangelisiert und da sehe ich heute andere Leute stehen, die Zeugen Jehovas und sowas. Es gab viele Regeln bei uns. Ich glaube, die waren mehr ungeschrieben, aber es gab sie. Das habe ich auch aufgelistet. Also kein Kino, kein Theater, nicht schminken, kein Alkohol, kein Tabak, kein Fernsehen. Tatsächlich habe ich meine Mutter einmal ins Kino entführt. War irgendein guter Film und der lief leider nur sonntags morgens. Mein Vater war gerade nicht da, deshalb konnte ich die Mutter noch dazu überreden. Und dann sagt sie, es wird uns irgendeiner bestimmt sehen, das geht nicht. Ach, ich sage, Mutter, die Leute, die uns kennen, die sind alle sonntags morgens im Gottesdienst, das wird wohl nicht passieren. Naja, leider hat uns doch jemand erkannt, aber da muss ich sagen, waren meine Eltern dann, wie auch gesagt, mit der Rockmusik doch recht tolerant. Als ich das erste Mal Make-up aufgesetzt habe, nur Wimperntusche, mehr nicht, und es ging zum Gottesdienst. Auf einmal sah mein Vater mich, guckte mich an, hielt eine Sekunde länger den Blick auf mich und ich denke, was kommt denn jetzt? Und dann kam gar nichts und wir gingen alle zum Gottesdienst. Und da muss ich sagen, bin ich meinen Eltern dankbar. Die hätten bei mir alles verkehrt gemacht, wenn sie mich unter Druck gesetzt hätten. Bin ich dankbar für keinen Druck, auch nicht für aufgezwungene Gespräche. Als meine Eltern sich mit meinem Bruder taufen ließen in der Bergstraße, war ich noch nicht so weit. Das war ganz klar. Also habe ich gesagt, nein, ich bin leider nicht bei dem schönen Familienhappening dabei. Aber es blieb dabei. Es wurde kein Druck gemacht. Ich wusste sowieso als frommes Kind, als Gemeindekind, als Missionarskind, was ich zu tun hatte, was von mir erwartet war. Das war schon Druck genug.
Ja, zum Thema Druck, darf ich?
Ja, klar.
Das war uns auch immer total wichtig, dass wir keinen Druck machen bei den Kindern, weil ich das als Kind zwar nicht im christlichen Bereich, sondern mein Vater war so sehr streng, auch erlebt habe und ich das als nicht hilfreich empfand. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Kinder ihren eigenen Glaubensweg finden, dass sie ja selber einfach merken, dass Jesus eine Beziehung zu ihnen möchte und dass ich klar kann ich Ihnen, also natürlich habe ich Ihnen erzählt, was ich erlebt habe auf Freizeiten und das ist auch etwas, was ich Ihnen ermöglicht habe oder was wir Ihnen ermöglichen. Also unsere Kinder sind jedes Mal bei Adonia dabei, schon seit Jahren und das ist, glaube ich, auch was, wo sie wirklich sehr gut geistliches Leben auch erfahren und erleben dürfen. Und das ist was, ja, wo ich dann denke, ja, genau das habe ich auch erlebt. Und da geht mir immer das Herz auf, wenn ich merke, dass sie da so mit Feuereifer dabei sind oder auch auf Sommerfreizeiten. Und da so keinen Druck zu machen, auch jetzt, was den Gottesdienst angeht. Natürlich, die dürfen, also wir fragen sie jedes Mal, ob sie mitkommen und wenn sie nicht mit möchten, aus welchem Grund auch immer, dann ist das so. Aber wir möchten keinen Druck aufbauen, weil ich da wirklich selber sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich denke, dass es einfach wichtiger ist, ja, den Glauben vorzuleben, statt da große Worte zu machen. Also wir versuchen wirklich, den Kindern Gastfreundschaft vorzuleben oder Hilfsbereitschaft. Und hoffen, dass da ja auch was hängen bleibt. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist es tatsächlich, ja, Kinder auch loszulassen, nicht nur ein eigenständiges Leben, auch sie ja in Gottes Hand zu geben und zu wissen, wir sind letztendlich, ja, haben wir oder sind wir nicht verantwortlich, was letztendlich passiert. Das hat Gott in der Hand. Und also das finde ich oft die größte Herausforderung, da loslassen zu können, zu sagen und nicht immer noch denken, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, wie kann ich noch da mehr weitergeben oder wie mache ich alles richtig? Ist das alles gut, was ich vorlebe? Es ist mit Sicherheit nicht alles gut. So. Aber in Beziehung zu bleiben, das mit den Kindern und denen einfach zu zeigen, Jesus möchte in Beziehung zu euch bleiben und das möchten wir euch vorleben, indem wir in Beziehung zu euch bleiben. Mit ganz viel Liebe. Die Liebe ist das Größte.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja.
Meine Eltern, als wir 1963 nach Deutschland kamen, die waren Missionare, die auf Spenden angewiesen waren. Und die kamen zuerst aus Amerika, das heißt per Check im Briefumschlag. Und man wusste nie, wie der Kurs stand und wie viel Dollar dann in D-Mark dann bei der bei dem Check rauskommen. Und wir Kinder haben früh gelernt, dass Gott uns versorgt hat. Wirklich, wirklich, ganz praktisch. So praktisch, Mutter hat gebetet, hat gesagt, Gott, ich brauche heute einen Brief mit einem Check. Der Chef von der Mission kommt und ich weiß nicht, was ich auf dem Tisch tun soll. Und die hatte Jahre vorher in Amerika, die war in Deutschland die erste Frau beim Bibellesebund gewesen. Und als sie dann in Amerika waren, hat sie Sonntagsschule unterrichtet und hat das Material vom Bibellesebund benutzt. Und die haben gesagt, wenn ihr mal einen Kindermund einschickt, den wir gebrauchen können für irgendeine Zeitung, dann gewinnt ihr $5 oder was. Und da hat Mutter das gemacht, hatte in der Sonntagsschule von Paulus im Gefängnis gesprochen und am nächsten Sonntag gefragt, worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Und dann sagte ein Junge, ja, und dann war da Paulus im Gefängnis. And the stock fell off his feet. Also er sagte, der Stock, ne, sollte von den Füßen fallen. Er sagte, and the socks fell off his feet. Und Mutter hat das eingeschickt und Jahre später in Deutschland konnten die das gebrauchen beim Bibellesebund und dieser Brief kam an dem Tag an und Mutter konnte in die Stadt gehen, den Check bei der Bank einlösen und einkaufen. Wir haben solche Dinge wirklich am eigenen Leib erlebt und meine Eltern hatten keine Versicherung. Meine Mutter war die Krankenschwester, die war für alles da und Gott hat uns durchgetragen. Gott sei Dank muss ich das nicht mehr so wiederholen, aber das haben wir tatsächlich erlebt, so Gott zu vertrauen.
Du hast aber eine Versicherung. Du hast eine Versicherung.
Ich bin Gott sei Dank versichert. Ich möchte das nicht so durchmachen. Das alleine, nicht als Alleinstehender.
Das würde ich auch unterstützen. Nochmal kurz zu dem Thema Druck. Ich glaube, das ist ja eine total wichtige Frage für Eltern, die Kinder haben. Da ist, glaube ich, schon der Wunsch, dass man irgendwie den Glauben weitergibt. Und trotzdem steht man da auch in der Gefahr. Und einfach nochmal als Idee dahinter, das hat ja auch schon einen biblischen Hintergrund, dass wir dazu aufgefordert sind, den Glauben auch an die Kinder weiterzugeben. Das ist fest verankert in der jüdisch-christlichen Tradition und ich erinnere mich an das jüdische Glaubensbekenntnis, höre Israel, höre, wo es dann ja auch später in 5. Mose 6 heißt, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also ich glaube, in dieser Spannung leben wir. Zum Abschluss unseres Gespräches möchte ich noch ein Zitat auch gerne zeigen, das Christoph uns geschickt hat. Ein Zitat von Gilbert Steurer, ich habe gar nicht rausgefunden, wer das ist. Ich glaube, irgendein Pastor aus Österreich, aber der hat Folgendes gesagt. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge mitnehmen. Ich lese das mal vor. Wenn wir nur darauf aus sind, dass unsere Kinder christlich funktionieren, schön brav den Ehrenkodex einhalten, sich an Regeln halten, dann geben wir, und das ist nicht schlecht, nur ethische Verhaltensregeln weiter. Das ist Verpackung, aber nicht der Inhalt. Damit bleibt man an der Oberfläche und geht nicht in die Tiefe. Jesus selbst sagt, wer mich liebt, hält die Gebote. Es kommt also zuerst die Liebe, die Beziehung zu Jesus. Es braucht diese Beziehungsqualität. Wie kommen unsere Kinder in diese hinein? Was kann ich dafür tun? Ich kämpfe doch selbst seit Jahren um diese Tiefe bei mir selber. Das ist eine große Herausforderung. Und wir sind dabei nicht weit entfernt von unseren Kindern. Wir stehen in derselben Herausforderung. Ich glaube, was du eben gesagt hast, Esther, dass wir Kindern Freiräume geben, dass wir ja versuchen, unseren Glauben einfach vorzuleben, auch mit unseren Herausforderungen, auch mit den Punkten, wo wir in Straucheln geraten. Ich glaube, das ist wichtig, um da auch wirklich an den Inhalt ranzukommen. Würdest du dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Genau, wir sind nicht perfekt, weder als Eltern noch als Glaubensvorbilder. Und das Schöne ist, das erwartet Jesus ja auch gar nicht von uns. Jesus ist ja wirklich so barmherzig und wir können uns einfach so viel abschauen von Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er barmherzig war und mit welcher Liebe er in Beziehung gegangen ist zu Menschen. Egal, ob diese perfekt, also die waren nicht perfekt, genau, egal wie diese gelebt haben, wie diese ihren Zugang zum Glauben hatten und das weiterzugeben, ist ja einerseits Freude, aber auch Herausforderung.
Ja, genau. An dich nochmal die Frage zum Abschluss, Elisabeth. Du hast ja gestern uns gesagt, dass du Single bist, dass du alleine lebst und darum jetzt zu Hause in deinem persönlichen Alltag niemanden hast, mit dem du dich direkt austauschen kannst. Und trotzdem hast du gesagt, hast du auch oft das Gefühl, du bist nicht alleine unterwegs und dass du durchaus Beziehungen lebst. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein paar letzte Einblicke geben, wie das für dich aussieht, deinen Glauben auch in kleinen sozialen Einheiten zu teilen und zu leben?
Ein Mädchen hier eine Schülerin aus der Gemeinde hatte mich mal interviewt für die Schule und hat mich gefragt, warum lebst du nicht in Beziehung oder in Beziehungen? Ich sage, Moment mal, ich lebe Beziehungen. Ja klar, auch wenn ich nicht in einer verheirateten Beziehung bin, lebe ich ja dennoch Beziehungen. Früher habe ich gedacht, ach toll, ich habe 20, 30 Freunde, so viele braucht es gar nicht. Wenn man eine Handvoll hat, treue Freunde, ist es gut. Was ich von klein auf gelernt habe, ist, Fernbeziehungen leben zu müssen. Wir hatten nur Briefe, die wir schreiben konnten. Und dann musste man Wochen warten, bis Antwort kam. Mutter hat viel geschrieben und ich auch. Und das habe ich von klein auf gelernt, Fernbeziehungen zu leben. Heutzutage ist das Schöne, dass man Internet hat und Handy und man kann sich sehen, man kann sich hören, man kann sich sprechen zu jeder Zeit, man kann sich schreiben. Das rückt viele Freunde, sei es, ob sie in Kalifornien oder in Israel oder sonst wo leben, sehr viel näher ran. Und dann kann es durchaus auch sein, dass ich da sitze und stille Zeit mache und einer von denen nimmt Kontakt mit mir auf. Und das ist mir dann auch sehr wichtig, weil dann ist das eben meine Zeit mit jemandem, wo ich mich austauschen kann. Und das habe ich sehr wohl. Eine Zweierschaft wäre schon auch schön, auch zusammen zu ziehen vielleicht mit zwei Frauen oder so. Aber wenn es sich nicht ergibt, dann ist das so. Dann Gott sorgt dann auch anders.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen Punkt. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, was uns alle angeht. Und vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, gleich im Gemeindecafé noch darüber ins Gespräch zu kommen. Wie lebt ihr euren Glauben eigentlich zu Hause? Trotzdem an dieser Stelle schon mal ein Amen. Und ja, wir machen weiter im Gottesdienst. Euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr für das Gespräch zur Verfügung gestanden habt.